Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist schon eine schöne Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass Julian Vincent Jessen, der Geschäftsführer von Defelden, früher einmal 120 Kilo gewogen hat und eigentlich nur World of Warcraft gezockt hat. Es ist heute eine spannende Folge geworden, weil Julian aus ja nicht ganz einfachen Verhältnissen kommt, übergewichtig war, übelst der Zocker war und es dann geschafft hat, sich selbstständig zu machen, über Umwege mit einem Kollegen, wie es dann auch im weiteren Verlauf zu Defelden gekommen ist, erzählt er auch hier. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Sie sind faktisch die beste App-Entwicklungsagentur in Deutschland, die Kundenhand verlesen. Chorus, Nox, Ola Kala, das könnte man so weiterspielen. Das sind wirklich die größten Marken. Sie bauen jetzt gerade den Store von BSTN, also dieser riesigen Modemarke, haben das KDW-Projekt gemacht. Das ist wirklich unglaublich, welche Kunden sie betreuen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, weil diese Apps auch mal ja dekodiert wurden und einfach mal in der kompletten Transparenz hier runtergebrochen wurden. Das ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, wo so ein bisschen so die Gründergeschichte, aber auch der Status quo krass verschmelzen. Deswegen, ich will gar nicht lange drum herum gehen, es geht direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Julian Vincent Jessen von Defelden. Freut mich, dass du da bist, hi.
Ja, danke für die Einladung.
Na, wie geht's? Herzlich willkommen in Köln.
Ja, gut.
Aus dem hohen Norden angereist.
Ja, ein kleiner Weg ist es denn doch. Also
Ich hab gelesen oder beziehungsweise gehört, gestern schon erfolgreich Köln eingeweiht mit The Legend Simon Marder und jetzt heute frisch hier bei uns im Büro.
Ja, man ist ja nicht ganz so oft hier. Also das letzte Mal waren wir zur FIBO hier, aber da war dann auch volles Programm, dementsprechend. Jetzt ein bisschen was gesehen gestern. Simon hat mich da ganz lieb in die richtigen Ecken geführt und jetzt bin ich hier.
Spannend. Also du hast gerade schon gesagt, FIBO kommt im weiteren Gespräch, glaube ich, auch nochmal ein bisschen auf uns zu, weil ihr, glaube ich, sehr, sehr spannende Sachen macht, wo die FIBO beispielsweise jetzt zuletzt, glaube ich, auch ein schöner Anhaltspunkt war, an dem man versteht, wie ihr vielleicht irgendwie so euer Thema so ein bisschen denkt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben, glaube ich, lange an dieser Folge gearbeitet, immer wieder mal hin und her verschoben. Deswegen freut es uns umso mehr, dass es jetzt klappt. Bevor wir vielleicht so ein bisschen so deine Geschichte von vorne, sage ich mal, irgendwie anfangen, weil ich glaube, die ist schon sehr besonders oder beziehungsweise das ist jetzt einfach nicht der klassische reiches Elternhaus, BWL studiert und dann irgendwie nach der WHU irgendwie mit Venture-Backed halt irgendwas gestartet. Hol die Leute vielleicht gerne einmal ab, huck sie gerne vielleicht so ein bisschen, indem du erzählst, was mit Defelden genau macht, wie viele Leute ihr seid und vielleicht wie viel Umsatz ihr macht.
Genau. Vielleicht dazu auch einmal, ich war ja auch bei Tim Gabel im Podcast und da war meine Familie bzw. meine Story denen nicht arm genug. Also da muss man halt vielleicht auch mal ein Disclaimer hier reinhauen. Also bin aufgewachsen in Flensburg, Handewitt und kommen, also mein Papa ist Ingenieur, haben es aber tatsächlich, und das ist glaube ich auch das, was du meintest, also was man da auch, was ich da im Podcast erzählt habe, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, diese ganze lange Story, also long story short ist so, haben es recht schwer gehabt, weil meine Eltern haben sich getrennt, dementsprechend mein Vater und ich waren alleine, großes Einfamilienhaus irgendwie gehabt, alleine zu halten, nahezu unmöglich, dann noch arbeitslos geworden, hat einen Schlaganfall bekommen, also diese ganze Story, also ich habe recht schnell schon auf eigenen Beinen stehen müssen und habe in Waschstraßen gearbeitet, in so einem Grenzhandel bei uns und habe dann mich mit 17 selbstständig gemacht und das im Webdesign-Bereich und das lief langsam an, also echt kleine Steps irgendwie, hat mir alles sehr viel Spaß gemacht, weil ich musste halt nicht auf Lager arbeiten, ich konnte halt mich in der Schule wieder konzentrieren, weil ist halt schon ein bisschen schwierig gewesen. Ich habe in der Wein- und Spirituosenabteilung gearbeitet und dementsprechend große, schwere Paletten von A nach B gezogen, was halt schon körperlich war und habe dann aber irgendwann mich, also das lief dann 2-3 Jahre und lief auch gut, die Agentur gibt es auch immer noch. Und habe dann aber recht schnell gemerkt, okay, ich brauche irgendwie was, nochmal was Festes für den Lebenslauf, weil ich bin sehr sicherheitsbedacht halt durch die ganze Kindheit auch und habe gesagt, okay, ich strebe jetzt ein Studium an und habe dann in Flensburg die Wirtschaftsinformatik angetreten, also Studium. Und da habe ich Aaron kennengelernt. Und
daraus ist dann der Felden so ein bisschen schon.
Genau.
Und heute seid ihr wie viele?
Heute sind wir 15 Leute, genau. Ist aber auch ein klein wenig dadurch geschuldet, dass wir erst jetzt in unserem neuen Büro sind. Wir saßen davor auf 70 Quadratmeter. Bei uns ist, glaube ich, die Besonderheit, gerade im Softwarebereich, aber auch, glaube ich, im E-Commerce-Bereich, wir haben 100% Vorortarbeit. Also das heißt, klar, ne, Remote und so machen, es ist auch jetzt zum Beispiel unser Projektmanager ist gerade in Schweden irgendwie mit seinem Camper und macht von da aus, aber die Philosophie, wir haben das ganze Team gefragt und das ganze Team hat einstimmig gesagt, wir haben Bock zusammen vor Ort zu sitzen und deswegen haben wir auch jetzt in ein neues Office investiert und da jetzt fangen wir an langsam tatsächlich zu skalieren, weil wir haben auch Investoren schon gehabt, die gesagt haben, ey, wir wollen es einkaufen, wir skalieren den Laden hier auf 50 Mitarbeiter. Ja, können wir auch. Die Mittel haben wir, aber das funktioniert im Softwarebereich nicht, weil du super eng miteinander arbeitest und du kannst halt Software nicht so heftig scalen. Das geht einfach nicht.
Bevor wir vielleicht sagen, dann doch nochmal vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich glaube, es gibt schon noch so ein, zwei recht interessante Punkte. Long story short muss man dazu sagen, nur um die Leute so am Anfang vielleicht ein bisschen zu hucken, ihr macht Apps für die wirklich größten Brands in Deutschland und das auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Vielleicht kannst du irgendwie, um die Leute zu hucken, ein, zwei von euren Kundenprojekten sagen, weil ich glaube, jeder, der irgendwie E-Commerce Deutschland versteht, kennt euch wahrscheinlich, aber ist ja schon eine ziemliche Bandbreite, die ihr da am Start habt.
Ja, also ich glaube, so die bekanntesten Cases, also ist klar einerseits die KDW-Gruppe, KDW, Koro, Snox, Teveo, BSTN, LeFresh.
Crazy.
Ja, also
man könnte einfach weiter Name-Dropping
mit seinen
langweilig.
Ola Kala.
Stimmt, Ola Kala mit Tim Gabel und InScope, genau. Smilodogs, Flying Uwe, genau. Also könnt ihr jetzt noch so weitermachen.
Crazy.
Sehr bescheiden, ja.
Kenne ich sehr wenige, die am Anfang hier sozusagen so das Revier markieren können, sage ich einfach mal, deswegen Shoutout. Lass uns doch gerne so ein bisschen anfangen, weil ich glaube, am Ende sozusagen mündet ja alles irgendwie nach mehreren Jahren irgendwie sozusagen in der Felden und ich glaube, der Weg dahin war jetzt auch nicht ganz klar. Du hast jetzt eben schon mal so kurz so ein bisschen skizziert, wo es so ein bisschen hergekommen ist. Grundsätzlich würde ich gerne so ein bisschen am Anfang verstehen, wie du vielleicht irgendwie als Mensch bist und das lernt man ja meistens irgendwie so ein bisschen kennen, wenn man vielleicht so irgendwie in die Grundschule geht oder da halt irgendwie so seine ersten Learnings macht und wenn man das sozusagen so ein bisschen recherchiert auch über dich, kommt so ein bisschen raus, irgendwie würde ich die These in den Raum stellen, dass irgendwie vielleicht irgendwie es nicht so ganz so einfach war, dich irgendwie früher einfach so drauf zu fokussieren, also irgendwie warst du irgendwie immer mit den ganzen Gedanken an vielen anderen Punkten. Vielleicht kannst du es irgendwie so ein bisschen selber beschreiben, wie du vielleicht so ein bisschen als Schüler warst, so in der Grundschule oder was für Erfahrungen du da gemacht hast, weil ich glaube, da kann man vielleicht schon als erstes so ein bisschen erkennen, so dass das jetzt vielleicht nicht der allernormalste Weg wird, der da gegangen wird.
Ja, genau. Also ich glaube, ich bin so dieses klassische Beispiel für, ich passe wahrscheinlich nicht so richtig ins System. Ich hatte halt extrem Bock immer auf Kunst, habe ganz viel gezeichnet, habe da auch in der Grundschule so Wettbewerbe gewonnen, keine Ahnung. War mir alles Wurst. Ich wollte halt einfach nur zeichnen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und habe da auch mit meinem Opa, über den ich auch erzählt habe bei Tim Gabel, mit diesem, der die Kameras gesammelt hat, mit dem habe ich halt ganz viel auch so Modellbau gemacht und so, weil dieses ganze Kreative und Handwerkliche, das hat mir einfach total gefallen. Und genau, die anderen Fächer.
Was für ein Modellbau? Dann so irgendwie so, was ist das, so Merkli, so Flugzeuge zusammengeklebt
ja, genau.
Und sowas?
Ja, okay.
Und auch, von Merkli so, auch Flugzeuge? Ja, immer nur Eisenbahn zu Hause.
Eisenbahn, ja. Ja, nee, das sind so eine, ich weiß nicht, ob es Merkli ist, aber es waren immer so Kästen. Ich glaube, das Logo ist so rot-weiß und die Kartons waren immer blau. Und das waren dann halt so, keine Ahnung, Panzer, Flugzeuge.
Okay. Messerschmitt.
Genau, Messerschmitt. Also ein Kram. Und genau, das ist tatsächlich so irgendwie der Punkt gewesen. Ich habe so, die anderen Fächer haben mich nicht groß interessiert und da war ich dann auch abgelenkt. Mittlerweile weiß ich warum, ne? Weil irgendwie low-key so ADHS irgendwie noch mit da ist. Das heißt, ich kann extrem Hyperfokus arbeiten und Dinge, die mich nicht interessieren, da habe ich halt auch keinen Nerv drauf und da lasse ich mich dann auch einfach ablenken und habe dann Gedanken irgendwie, oh ja, aber zu Hause habe ich noch irgendwie meinen Stock, den ich weiter schnitzen will. So, weißt du? Also ich war sehr viel draußen damals auch und deswegen auch HSU hat mir extremst gefallen, weil mein Opa ist Landwirt und da war ich auch draußen und auch zu Hause recht viel im Garten und so. Das war dann das nächste Fach und so ging es halt immer weiter. Also ich hatte immer Fächer, die mir teilweise überhaupt nicht gelegen haben, weil ich keine Lust drauf habe. Klar, wenn man älter wird und so auch ins Studium geht und so, weiß man damit umzugehen. Aber ja, in der Grundschule hat man dann vielleicht nicht jetzt unbedingt die Möglichkeit, als Lehrer so ein Kind zu überzeugen und zu sagen, hey, das ist aus den und den Gründen wichtig. Genau, und war eigentlich immer mit irgendwie eigenen Projekten. Also ich will nicht sagen, dass ich da schon so dieses Entrepreneur-Ding hatte, aber ich war irgendwie immer damals schon so mit eigenen Projekten irgendwie so ein klein wenig beschäftigt, genau.
Wie ging es denn dann vielleicht so ein bisschen weiter? Also die Grundschule hat man so gemerkt, okay, es ist jetzt irgendwie eher, sag ich mal, Kunst anstatt irgendwie, weiß ich nicht, Geschichte oder Englisch, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen so vom Gefühl her. Was war denn dann so ein bisschen so die Problematik, als sozusagen vielleicht so in die weiterführende Schule gegangen bist? Klar, ich glaube irgendwie so, da ist auch so ein bisschen so die Zeit, wo sich deine Eltern dann, glaube ich, irgendwie auch so wahrscheinlich getrennt haben und wo dann viele Sachen,
Klasse.
Wo sich dann einfach viele Sachen bei dir verändert haben. Was hat sich so ein bisschen geändert, als du dann sozusagen weitergegangen bist, weil du bist ja beispielsweise auch, glaube ich, mal sitzen geblieben oder so
ja, dreimal.
Vom Gymnasium runtergeflogen.
Genau, vom Gymnasium runtergeflogen und zweimal sitzen geblieben, genau.
Wie kam es dazu?
Ja, also tatsächlich war, als die Eltern sich getrennt haben, fünfte Klasse natürlich viel rebelliert. War auf so einem echt guten Gymnasium, haben es irgendwie hingekriegt über einen Notenschnitt und andere hier Hochbegabung und bla bla bla, haben die mich genommen, wie auch immer. Und ja, aber rebelliert, ne, gestört und so weiter. Und dann bin ich da runtergeflogen und Realschule gegangen und da habe ich mich dann so ein bisschen geflüchtet in diese ganze Online-Welt und da habe auch die ersten, ich sag mal so, Berührungspunkte gehabt mit, ja, online. Habe halt World of Warcraft gezockt, Counter-Strike 1.6 und ja, dann später Source, glaube ich, und das auch recht gut. Und ja, habe dann irgendwann ja auch meine 120 Kilo gehabt. Also ich habe mal 120 Kilo gewogen.
Wirklich?
Ja, ja.
120?
Ja.
Das ist crazy.
Ja. Und war wirklich so dieser typische Eric Cartman von South Park, so World of Warcraft zocken. Und das war halt mein Urlaub, ne? Mein Urlaub vom Leben. Das heißt, Schule, nach Hause, zocken bis in die Nacht. Schlafen, Schule.
Da war es dann auch irgendwie egal, wenn du um 2 Uhr noch gezockt hast und um 6 Uhr wieder aufstehen musstest, ne?
So als, ja, egal nicht. Also man hat schon deine Hausaufgaben gemerkt und natürlich auch irgendwie, mein Vater brauchte eigentlich den Rückhalt von mir, sodass ich halt auch mit im Haushalt helfe, ne? Weil er den ganzen Tag irgendwie geschuftet hat, damit wir irgendwie dieses Haus halten können, weil er wusste halt, das ist irgendwie so mein Safe Space. Und jetzt mittlerweile als Erwachsener schnallst du das, ne?
Wie viel Aufopferung das eigentlich ist, was die Eltern da so ein bisschen mit reingeben?
Ja, extrem, extrem. Deswegen, ich versuche auch viel zurückzugeben. So, das ist mir wichtig. Und das sind halt auch, glaube ich, so diese, ja, ich glaube, das macht auch unter anderem Wohlstand aus, ne? Dass du halt einfach, ist gar nicht so dieses Materielle, was du an dir trägst oder was du hast, sondern ich glaube, dass du die Möglichkeiten hast, halt irgendwie, Zeit ist, glaube ich, gerade so mein wertvollstes Gut, to be honest.
Ist es sozusagen, wenn du zurückwirkend betrachtest, so ein bisschen so der wichtigste Case, den du da in dieser Konstellation gelernt hast? Ich finde irgendwie so, wenn man so ein bisschen retrospektiv so von jetzt irgendwie auf die Kindheit guckt, dann sind irgendwie mal so 2, 3 Sachen, wo man sagt, ey, okay, krass, da habe ich jetzt irgendwie rückwirkend, hat sich das irgendwie alles krass geändert? Gibt es da noch irgendwie so einen Punkt, den du sagst, irgendwie, der so ultra?
Müsste ich überlegen. Also ich glaube so, das Wichtigste ist, glaube ich, so dieses Loyalitätsding. Also das leben wir ja auch so ein bisschen bei unseren Projekten. Also keins unserer Projekte ist so auf Fast Money ausgelegt, sondern es ist halt alles auf Partnerschaften. Das heißt, die Erstgespräche, die wir machen, machen wir eigentlich primär dafür, um zu gucken, passt uns die Nase. Weil wenn da jetzt so ein absoluter, sorry, ich sag's mal straight up, so ein Proletenarsch sitzt, der da irgendwie mit irgendwie der nächsten Dropshipment-Nummer um die Ecke kommt und großkotzig sagt, ja, ihr sollt meine App bauen, dann passt er halt nicht zu uns. Ne?
Wahrscheinlich im ersten Gespräch noch 50% runterhandeln will.
Ja, ja, genau. Also ja, das sind halt so diese Punkte so, mir ist wichtig, dass ich mir, also für so ein Softwareprojekt, nicht nur unbedingt App, sondern für so ein Softwareprojekt, sagen wir immer so ein bisschen, man heiratet, ne? Also man geht halt durch dick und dünn und das ist halt auch so eine Art Sparring. Das heißt, dir muss bewusst sein, dass du Schläge einsteckst, aber auch umgekehrt, aber man profitiert halt davon gegenseitig, weil wir gucken halt extremst tief in so ein Shop-System rein. Da fallen Dinge auch auf. Und das haben wir eigentlich bei jedem Shop ist mindestens schon eine negative Sache aufgefallen. Und natürlich sind wir auch nicht perfekt. Ne? Also es gibt da halt auch, wir treten auch mal in ein Fettnäpfchen rein. Und das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Das ist halt ein großes Projekt. Ja. Und da muss man im engen Austausch sein, das muss stimmen und das muss Spaß machen. Und genau, also wir machen ja und deswegen auch die Projekte, also die Apps, die wir bauen, sind halt auf ganz klar auf so den Kunden ausgelegt, weil wir sind der festen Überzeugung, dass klar kannst du halt so mit shady Marketing-Stuff arbeiten. Das, also Timo funktioniert ja auch, aber das wird nicht auf lange Sicht funktionieren, Punkt. Weil du versuchst, also wir versuchen unsere Produkte so zu bauen, dass die halt 100% auf den User abgestimmt sind und den Need verstehen. Und letztlich macht ihr ja nichts anderes, ich erzähle euch ja nichts Neues.
Ja.
Und wenn man das macht, wird das dazu führen, dass halt mehr Conversions rauskommen, dass der Average Order Value höher ist, dass die Customer Lifetime Value höher ist und. Das heißt, das ist so unser Anreiz. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was auch da entstanden ist, so in der Kindheit, so dieses Freundschaften. Ich glaube ich, jeder. Das klingt immer so, deswegen, ich will da so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da haben sich einige auf den Schlips getreten gefühlt. Ich will gar nicht mich frame so als, oh mein Gott, ich habe es so schwer gehabt in meiner Kindheit oder, ne, so, und ich bin so special Snowflake Bullshit. Ich glaube, jeder kann damit relaten, wenn man sagt, okay, damals irgendwie als 16-Jähriger oder sowas hat man irgendwie so 100 Freunde so gefühlt gehabt. Also man, jeder war Freund. So,
jetzt,
ne?
Hat man so 3.
Ja, weißt du, jetzt hat man so 3, aber das ist halt, so Quality, genau, das ist halt so ein Ding. Und da, das ist, glaube ich, sowas, was man halt mitnimmt, so dieses mach's richtig, konzentrier dich auf den Stuff, der dir wichtig ist und dann hält es für ewig. So, und das ist halt, glaube ich, auch so, wie wir unser Unternehmen denken.
Jetzt ist es ja grundsätzlich so ein bisschen so, dann drehe ich die Frage vielleicht ein bisschen um. Das war jetzt natürlich sozusagen sehr, sag ich mal, punktuell direkt aus der Sicht des Unternehmers, sage ich mal, beantwortet. Aber sozusagen, dass aus dem, weiß ich nicht, 10-jährigen, 12-jährigen, 120 Kilo schweren, süßen World of Warcraft-Suchti sozusagen dann...
Schön, dass du sagst süß. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt süß
mache. Ich weiß nicht, warum ist er aber immer süß? Ich stell mir gerade Vincent so mit 13 vor und 120 Kilo, weißt du, wie ich meine?
Also, da war ich 13, 14.
Da muss ich schon sagen. Also, muss schon ein süßer Klöppchen gewesen sein. Ja. Und die Frage ist dann halt so ein bisschen, okay, das ist jetzt natürlich sehr final beantwortet gewesen, aber sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass aus dir jetzt vielleicht nicht irgendwie das geworden ist, was jetzt heute der Fall ist, hätte vielleicht auch ganz anders sein können. Also es hätte auch vielleicht so sein können, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie immer noch irgendwie 160 Kilo wiegst, irgendwie nur Scheiße frisst und immer noch zockst und irgendwie nichts daraus gemacht hast. Jetzt frage ich mich halt so ein bisschen, okay, was sind sozusagen dann so die einschneidenden Punkte in deinem Leben so gewesen, wo man dann sagt, okay, das ist sozusagen, also es gibt ja immer irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, okay, hey, ich will selbstständig werden, ich habe irgendwie diesen Drive, den man vielleicht nicht hat. Und da wäre so ein bisschen so die Frage, was war das denn bei dir? Weil du hast ja eben schon irgendwie immer viel gearbeitet oder warst ja irgendwie trotzdem committed, irgendwie auch deinen Teil beizutragen, sei es irgendwie mit deinem Vater halt zu helfen oder halt irgendwie Zeitung auszutragen, dann halt irgendwie wirklich Jobs zu machen, die jetzt vielleicht irgendwie nicht das ist jetzt kein WHU-Student, sage ich jetzt einfach mal, da ist so ein bisschen so die Frage, was waren so die ersten Touchpoints, wo du gemerkt hast, okay, ich passe hier nicht rein, ich muss irgendwie was Eigenes machen.
Ja, tatsächlich dieses Selbstständige, ne? Also dadurch, dass halt einfach auch die Eltern halt nicht mehr da waren irgendwie, so mittags, so andere kommen nach Hause, da ist warmes Essen auf dem Tisch, so ich komme nach Hause.
Nichts.
Genau. So, das war das Ding. Na klar, mein Papa hat dann immer angerufen und so und hat sich extremst gut um mich gekümmert. Also es war natürlich auch irgendwie was da, aber halt in dem Rahmen, was möglich ist. So klar, du kannst halt als Vater da irgendwie bis 18, 19 Uhr arbeitet, um irgendwie alles durchzukriegen, nicht abends dann dich hinstellen und dann irgendwie riesig aufwendig für 4 Tage vorkochen und so weiter. Der war halt auch völlig fertig, ne? Und dementsprechend gab es halt eine Tiefkühlpizza, ne? Ich muss dazu sagen, da war schon der Punkt, dass ich genug auf den Rippen hatte. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gefeedet worden, irgendwie durch meinen Dad oder sowas, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Hab damals schon gut gegessen. Nee, aber ich musste mich dann halt beschäftigen, so hat Papa mir beigebracht, wie kochst du halt Nudeln, so, ne? Und lustigerweise in dieser ganzen Geschichte hat mich halt eine Person immer begleitet, ist der Fabio, den ihr auch schon kennengelernt habt. Und der kommt halt genau aus selben, also wir sind super gleich. Also der hat genau denselben Stuff durch, ne? Alleine mit der Mama und so weiter und so fort. Und wir haben dann unter anderem immer uns zusammen Mittag gemacht, ne? Also uns nachmittags getroffen und dann Mittag gemacht und so weiter. Das heißt, wir haben halt Loki eigentlich schon so ein bisschen so ein WG.
Ne? Mit 12 oder 13?
Ja, ich glaube 13, 14 war es.
Ja, okay. So.
Ja, doch, 13, genau. Und ja, genau. Da habe ich halt recht schnell schon gemerkt, so auf eigenen Beinen stehen ist schon eine wichtige Nummer.
Und dann bist du sozusagen... Ja, nach der Schule sozusagen in die Selbstständigkeit reingerutscht und hast irgendwie dann deine ersten eigenen Website-Projekte verkauft oder wie ist das Ganze dann sozusagen angefangen, dass du auch Geld mit der Selbstständigkeit verdient hast?
Tatsächlich erst in der Berufsausbildung. Ich bin habe eine Realschule abgeschlossen, bin danach dann zur Bundeswehr. Habe mich da auch verpflichtet auf 12 Jahre, habe aber recht schnell gemerkt, das war es nicht für mich. Da auch nochmal, ne, also ich gehe jetzt hier nicht so super ausführlich drauf ein, aber habe ich auch alles mit angeschnitten da im Podcast bei Tim. Habe da aber einfach gemerkt, ist nicht meins so. Und dann bin ich rüber auf die Handelslehranstalt, das ist eine Berufsschule, habe da meinen kaufmännischen Assistenten mit Schwerpunkt Informatik gemacht, das ist eine Berufsausbildung, eine schulische. Mit Anteilen an Informatik und BWL und Co. Und habe da mich dann halt mit diesen ganzen Konstrukten beschäftigt. Also was ist eine GmbH, was ist eine KG, GbR, bla bla bla. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und da war aber gar nicht so dieses Ding, oh, ich gründe jetzt eine Firma und ich werde Unternehmer. Sondern ich habe halt gemerkt, mir machen Webseiten extrem viel Spaß. So. Aber ich hatte halt das Fundament, also dieses Grundwissen, sage ich mal, wie gründe ich jetzt ein Einzelunternehmen? Genau, das habe ich gemacht und bin dann da irgendwie so reingestolpert und ja, habe mich da dann halt hochgearbeitet und wurde immer, also ich habe nie Marketing gemacht. Also ich habe mal Flyer gedruckt so, aber da waren halt
recht. Hast du Visitenkarten?
Hatte ich auch, aber der Witz ist bei Flyern, ich habe das eine Mal Flyer gemacht und habe ich richtig, richtig lange drauf gespart und habe dann bei Vistaprint 5000 Flyer gedruckt. Und da waren zwei Schreibfehler drin.
Wie viel hast du davon noch?
Alle weggeschmissen.
Ja? Okay. Ja. Weil wir hatten mal für die OMR, glaube ich, irgendwie auch ein paar 100 Flyer auf jeden Fall bestellt und dann irgendwie, natürlich konntest du nur ein paar mitnehmen, weil du nicht so viel Gepäck mit dabei hattest und so. Hälfte davon dann halt einfach nie benutzt worden. Ja. Und dann zwei Schreibfehlern ist halt noch schlimmer.
Genau, ich musste die halt wegschmeißen, weil mir das so unangenehm war. Meine damalige Freundin ist das aufgefallen, dass da Rechtschreibfehler drin sind und dann nie genutzt.
Crazy. Aber so gesehen, kurz zur Bundeswehrgeschichte, weil das habe ich jetzt eben erst gesagt oder gehört. Sozusagen, Fabi ist dann sozusagen zum Bund gegangen und du nicht.
Genau, Fabi
ist zum Bund gegangen. Und jetzt sozusagen im weiteren Verlauf kommen wir wieder drauf zurück. Ja. Aber im weiteren Verlauf kommt er sozusagen wieder zusammen. Also es ist eigentlich so ein bisschen so dieses, ich gehe die eine Richtung, der andere geht die andere Richtung, obwohl wir eigentlich in die gleiche Richtung gehen wollten und jetzt führt es wieder so ein bisschen zusammen.
Ja, genau.
Crazy. Wie kann man sich das denn vielleicht so ein bisschen vorstellen? Also wenn man vielleicht irgendwie eine Sache noch weiß, wie man vielleicht angefangen hat, dann war es irgendwie mal so, dass man sich irgendwie immer unter Wert verkauft hat. Man hat irgendwie halt irgendwie das gemacht, egal was halt irgendwie gemacht werden musste, man hat es halt irgendwie so ein bisschen gemacht, weil halt irgendwie, okay, ich mache halt irgendwie lieber ein Projekt, was eigentlich fast kein Geld bringt, anstatt zu sagen, ich mache gar keins. Ja. Und irgendwie auch bei dir war das ja, glaube ich, so der Punkt, irgendwie eine Website für ein paar hundert Euro irgendwie so verkauft, obwohl man wüsste, ey, scheiße, das war eigentlich viel Mehrwert.
Nee, wusste ich damals nicht.
Nee?
Nein. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, den ich gestern mit Simon besprochen habe, weil Simon hat ja extrem viel Know-how so in diesem ganzen Agency-Bereich. So, streng genommen, Aaron und ich, wir sind einfach zwei Dullis, die extrem gut Apps bauen können, beziehungsweise Software. Und that's it. So, klar, ne, unternehmerisch sind wir jetzt wahrscheinlich auch nicht auf dem Baum groß geworden irgendwie, weil wir viel Erfahrung gemacht haben, einfach in den letzten Jahren. Bin jetzt ja insgesamt, glaube ich, schon seit 12 oder 15 Jahren selbstständig.
Wie alt bist du denn?
Ja, seit 31 dieses Jahr. Okay. Ja. Und dementsprechend.
Aber wie kommt man dann auf 12 oder 15?
Weil ich tatsächlich gar nicht genau weiß, wann ich angefangen habe mit Selected.
Ja.
Ich müsste das tatsächlich nachgucken mit den Eintragungen, weil ich habe tatsächlich davor ja schon selbstständig in der Fotografie gearbeitet. Mhm. Genau, aber dementsprechend, wie diese ganzen Preisgefüge und so, damit haben wir uns halt, wir haben halt eine Einzelkostenrechnung gemacht so, die ist aber auch irgendwie schon ein paar Jahre alt, also wahrscheinlich müssten wir auch mal da wieder rangehen, Stundenlöhne oder sonstiges erhöhen so mit Inflation und allem drum und dran. Uns geht's aber gar nicht, also uns geht's primär halt einfach drum, klar wollen wir wirtschaftlich arbeiten, aber wir haben halt Bock Apps zu bauen, ne? Und die Zahlen zu sehen, also merkt ihr jetzt ja auch, kommt mit so ein Schmunzeln aufs Gesicht, es ist halt geil, die Zahlen zu sehen, wenn du weißt, okay, wir haben einen geilen Job gemacht, das funktioniert und vor allen Dingen auch in einigen Cases einfach auch zu merken, jetzt wenn wir ins Thema AB-Testing rangehen, da ist halt schwierig mehr rauszuholen. Ne? Das ist halt geil, das zu sehen, dass halt wirklich die Luft da oben ist einfach so dünn, dass du da halt wirklich gucken musst, okay, wo kriegen wir noch was optimiert, weil die Zahlen halt crazy sind. Und wenn man da mal so ein paar Zahlen droppen will, kann zum Beispiel mal aus dem Snox-Case was nehmen, weil ich glaube, Snox kennt jeder. So im Jahresdurchschnitt haben wir verglichen zum Online-Store eine Average-Order-Value-Steigerung von 10% und eine Conversion-Steigerung über das ganze Jahr gesehen. Das sind keine Rekordzahlen, was ich jetzt sage, auch diese 10% nicht. Eine Conversion-Rate-Steigerung von über 100%. So, und wir machen mittlerweile 25% des Umsatzes aus, also mit der App. Und das mal so sich anzuschauen, und Snox ist ja schon crazy gut optimiert. Und wir haben jetzt 8 Tests, glaube ich, meines Wissens gemacht. Und davon sind 4 erfolgreich gewesen, das heißt knapp 50%. Und haben da, ich glaube, 1,2 Millionen Euro, also
zusätzlichen Revenue.
Genau. Ja. Also ja, ist ja noch nicht realisiert, sondern voraussichtlichen, genau.
Das ist aber jetzt natürlich auch ein starker Sprung sozusagen schon in die Finalität der Apps, sage ich jetzt einfach mal. Grundsätzlich ist so ein bisschen so die Frage so, also man kennt das ja auch, und ihr macht ja Selected auch immer noch weiter, so ein bisschen so, wann kam denn vielleicht so das erste Mal so die Idee auf so, okay, ich mache vielleicht sozusagen noch was komplett anderes, weil ich würde jetzt schon sagen, also wenn man Selected sich anschaut und man sagt beispielsweise, okay, ich mache jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, ich baue einfach noch Landingpages, sage ich mal, dann ist das irgendwie die sinnige Erweiterung, aber zu sagen so, hey, okay, und ich glaube, da hast du ja diesen Gedanken irgendwie immer so im Kopf, irgendwie Apps sind irgendwie immer nochmal ein Sticken, irgendwie nochmal eine Sticke einfach ein bisschen cooler.
Ist ein bisschen nicht so cooler, sondern der Punkt ist ganz einfach der, und das ist halt auch das, was ich jedem erzähle, und das sieht auch jeder Realist ein. Eine Webseite, die auf einem Handy läuft, ist responsive, aber ist hart gesagt eine vergewaltigte Webseite. Punkt. Das ist, eine Webseite ist dafür konzipiert, auf einem Browser, beziehungsweise in einem Browser zu laufen und eigentlich auch auf einem Desktop-Gerät. Ja, Mobile First Ansatz, Google und Co., bla bla bla. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber, bevor wir Defhelden gegründet haben, einfach gemerkt, das, was wir hier machen, geht in Richtung Smartphones. Punkt. Und eine Webseite passt sich immer dem mobilen Endgerät an. That's it. Das ist ein Fact. So, das ist so. Eine App ist 100% gebaut für ein mobiles Endgerät. Punkt. Das heißt, eine Webseite wird niemals so gut sein wie eine App auf einem mobilen Endgerät. Punkt. So, das sind einfach Fakten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte in diesen ganzen App-Bereich, weil ich glaube, damals, ne, jetzt mittlerweile sagt jeder so, wow, krasse Weisheit, Julian. Damals, als dieser Gedanke aufkam, war es halt so, dass man noch in Angeboten ausgewiesen hat, responsive. Die Website ist responsive und dafür hast du eine extra Position geschrieben. Also ich glaube, jede Agentur, die das heutzutage macht und sagt, okay, die Webseite kostet nochmal 10 mehr, wenn sie responsive ist. Also es ist halt ein MVP-Teil. Ne? Also das ist halt...
Muss heute Standard sein.
Genau, das ist Standard. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich drüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, das Ding geht dahin, war es halt noch nicht so klar. Und genau, aber wir haben tatsächlich erstmal im stillen Kämmerchen Apps entwickelt, eher so private Projekte. Und daraus ist halt Defhelden entstanden.
Und Aaron kennst du woher? Also sozusagen,
Studium.
Wann kommt der sozusagen, also sozusagen während, also nur für, damit die Leute es verstehen, du hast sozusagen während Selected ja immer noch sozusagen nebenbei sozusagen privat sozusagen oder halt sozusagen noch nebenbei studiert, sozusagen bist du beidläufig gefahren und da hast du dann Aaron kennengelernt, oder?
Ja.
Und wie war so der erste Touchpoint? Ich meine, heute ist es ja dein
Studentenparty.
Dein Co-Founder und irgendwie.
Aber das heißt, wenn man es kurz noch einmal zusammenfasst, ist quasi Gymnasium runtergeflogen, Realschule, dann eigentlich Bundeswehr, dann sozusagen Ausbildung, kaufmännische Ausbildung.
Abgeschlossen.
Währenddessen ja. Schon Fotograf, Freelancer.
Genau, aber da auch, also während, genau, Freelancer und Fotograf auch schon vor der Bundeswehr.
Ja.
Okay. Genau, dann kaufmännischer Assistent, dann nebenbei meine Fachhochschulreife erworben, ja. Dann die Berufsoberschule danach gemacht, um mein Abitur nachzuholen. Und da nebenbei habe ich Selected gegründet.
Ja.
Also Selected Web Designs heißt es, werden jetzt aber umgebrandet in Sichtwerft.
Okay.
Und das ist auch das, was Fabio übernimmt dann als Geschäftsführer, weil mir die Zeit einfach fehlt und er sehr, sehr smart ist, was das anbetrifft. Und genau, danach dann
studiert?
Nee, ein Jahr noch Pause gehabt, dann da mich voll auf die Selbstständigkeit konzentriert und dann das Studium angefangen.
Okay.
Und dort dann im, ich glaube, ersten oder zweiten Semester Aaron kennengelernt. Also wir haben dann in einem Semester, aber man ist ja am Anfang so, nee, doch, erstes Semester muss es gewesen sein. Genau, dann haben wir hier und da ein paar Partys gehabt. Und Aaron war immer, er hat den Spitznamen Young Java und hat aber immer super aktiv gestapelt. Mhm. Ich habe halt damals, eigentlich war so mein Intent damals so, er sollte mir mal helfen bei einem Projekt, weil ich halt gecheckt habe, so okay, das scheint halt so ein krasser Programmierer zu sein, weil Aaron viel gefeiert hat. So, ich sag mal, jetzt auch nicht ultra viel in der Uni war, so, also er war immer so ein klein bisschen verplant, aber er hat die Klausuren dahin gelatzt, also geisteskrank, teilweise die Professoren korrigiert und so, also krasser Typ. Lustiger Sidefact, er hat mittlerweile selber ein Fach an der Hochschule, was er unterrichtet.
Echt?
Ja, ja. Und er unterrichtet da tatsächlich App-Entwicklung an der Hochschule, wo wir studiert haben. Und genau, und ich glaube, so ist er auch den Professoren so ein klein wenig, glaube ich, im Kopf geblieben. Und da habe ich halt gemerkt, okay, da ist halt Geisteskrankpotenzial. Der Typ ist halt so fucking smart. Und das ist aber alles nebenbei entstanden, weil wir uns halt persönlich super gut verstanden haben. Und er hat mir geholfen bei der Programmierung. Weil ich bin eher so Frontend und Design und all so ein Stuff. Und wenn es so Richtung Backend-Stuff geht und richtig Hardcore-Coding, dann ist Aaron halt kranke Maschine. Also der ist halt wirklich crazy.
The man.
Der ist wirklich krass, ja.
Okay, aber dann hat man quasi sozusagen deinen kompletten Lebenslauf sozusagen einmal aufgeschrieben, durchgeführt und dann checkt man das. Also ich check's zumindest dann nochmal mehr, obwohl ich jetzt sozusagen vorher noch ein Briefing und eine Hintergrundrecherche hatte, was dann die verschiedenen Steps waren.
Ja, durchwachsen, es ist durchwachsen.
Es war auf jeden Fall kein gerader Weg mit Abitur, dann Studium und dann Selbstständigkeit irgendwie direkt hinterher.
Hatte das Abi, glaube ich, erst mit 21 oder so, 20, irgendwie so. Muss ich selber nachgucken.
Ja, okay.
Crazy. Wenn man sich das vielleicht so ein bisschen anguckt, ist ja dann eigentlich schon so... Defhelden habt ihr wann angefangen? Dann so 20?
2020, meine ich.
2020, so das sind jetzt...
September? Nee. Doch, September 2020, meine ich. Ja.
Krass. Muss man sich überlegen. Also sozusagen 5 Jahre jetzt so ungefähr. Mhm. Fast 5 Jahre in einem halben Jahr, würde ich sagen. Ist ja schon ein kranker Pace auf jeden Fall irgendwie so gewesen. Und wenn man es, ich würde es jetzt einfach mal so propagieren, und ich denke, das ist jetzt nichts, was du nicht gerne hörst. Man kann ja eigentlich schon sagen, so über die letzten vor allem 2, 3 Jahre habt ihr euch da schon irgendwie als wahrscheinlich den relevantesten Player sozusagen im Markt sozusagen eigentlich schon etabliert so ein bisschen.
Ja, ist schön zu hören. Also vor allen Dingen, ich habe neulich, oder beziehungsweise es kommt öfter so ein Kommentar auf LinkedIn, so, ihr habt erst so Apps auf den Schirm gebracht im E-Com-Bereich. Das ist natürlich wirklich schön zu hören. Sagen ganz viele so, dass wir diesen Trend ausgelöst haben. Und ich finde es auch toll, dass da neue Leute, wir sprachen ja auch im Vorwege so ein bisschen, es kommen halt neue Brands irgendwie auf den Markt. Das heißt, da ist Bewegung drin. Ich finde das total toll. Also, ja.
Jetzt ist es aber dann so ein bisschen so die Frage, so, es gibt natürlich viele, wir haben ja eben auch ein bisschen so über eure Marktbegleiter und sowas gesprochen und wer da noch so ein bisschen mit drin ist, so, das ist immer so die Frage, so, wie hat man es geschafft oder was waren so die Hauptgründe, dass man irgendwie sozusagen es geschafft hat, dann irgendwie so dahin zu kommen? Was würdest du denn selber sagen, ist so die Growth, so die vielleicht die wichtigsten 3 Meilensteine, das war so ein bisschen so, ey, das war einfach Game Changer, wo wir einfach Sachen irgendwie so ein bisschen neu geebnet haben, weil irgendwie das Thema App war jetzt nicht neu, sag ich jetzt mal so, wie es ist, und irgendwie es gab ja auch schon andere am Markt. Was waren so die Twinks, die ja so ein bisschen so gezogen habt, weil ihr müsst ja irgendwas gemacht haben, was vorher irgendwie einfach nicht geil war.
Ja, ich glaube, bei uns ist der Punkt zur Individualität so. Wir können ja halt alles umsetzen und das müssen die Leute auch erstmal verstehen, gerade jetzt, wo neue Player auf den Markt kommen. Ich kenne damals noch von Saturn so, Geiz ist geil. So, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung noch kennt. Ja. Und ja, ist bestimmt geil, aber ist halt nicht smart. So. Und das ist halt genauso, wir sprachen ja auch über Shopify-Apps und so weiter, das funktioniert alles und das ist auch, wenn du halt in einer gewissen Höhe fliegen willst, das ist alles total in Ordnung. So, wenn wir jetzt aber über sowas sprechen, was wir zum Beispiel bei Teveo gemacht haben, so den Treasure Hunt jetzt auf der FIBO, hat halt einen geistkranken Hype ausgelöst und hat, glaube ich, auch ein heftiges Signal so einfach in die ganze Bubble geschossen.
Erklär mal kurz, was ihr da gemacht habt, genau, wenn, also was Leute nicht mitbekommen haben.
Genau, also zum Case von Teveo vielleicht einmal ganz kurz. Also wir haben die Teveo-App gebaut und Store ist halt insane, ne? Also die haben geisteskrank gute Produktfotografie, der Store ist wirklich wunderschön, also vom Handling, wenn man mal nur in den Webstore reingeht, das ist total toll gemacht, die Videos und so weiter, also man merkt richtig, dass Chris und Amelie da richtig mit Herzblut dabei sind und dementsprechend auch merken wir jetzt auch bei den AB-Tests, ne, das ist das, was ich meine, Luft oben ist wirklich dünn, ne? Also da noch mehr rauszuholen, das ist halt, da musst du richtig heftig rangehen. Und die haben gesagt, trotz dessen, und das finde ich halt so krass, weil ich glaube, jeder kennt Teveo, so, machen wir uns nichts vor, das ist halt so die Sportmarke.
Unsere Zielgruppe auf jeden Fall.
Ja. Und es ist halt, würde ich sagen, so was Leggings anbetrifft, die Brand, so. Und die setzen da halt qualitativ und halt auch mit den Designs und so ganz klar so den Standard. Und das machen die jetzt mittlerweile auch im Digitalen. Und das finde ich halt so geil. Und dass wir halt auch die Möglichkeit haben, da die Person zu sein, die mitzuwirken. Und wir haben ein Konzept mit denen gemacht, beziehungsweise einen Workshop bei uns vor Ort. Und haben dort in diesem Workshop den Treasure Hunt konzipiert, gemeinsam mit TV. Und Treasure Hunt ist eigentlich nichts anderes als eine Schnitzeljagd, die den FIBO-Besucher interaktiv an die Hand nimmt. Bedeutet, wir haben auf den Stand von Teveo große QR-Codes, beziehungsweise einen großen QR-Code gedruckt und mehrere kleine. Hinter diesen QR-Codes verbergen sich sogenannte Deep Links. Komme ich sonst gleich nochmal drauf zu sprechen, was das ist. Und genau, du hast hier die Teveo-App, wenn du die auf dem Handy hattest, hat sie dir mit, wenn du die geöffnet hast und bei der FIBO warst, direkt die FIBO-Section aufgemacht. Das heißt, du hast ganz normal die App, aber in die App, also alle Funktionen sind noch da gewesen. Wir haben aber einen weiteren Menüpunkt, die FIBO, aufgenommen. Und dahinter haben sich dann halt 6 Schnitzel, nenne ich es mal, verborgen. Und das waren halt die QR-Codes und die musstest du am Stand suchen. Und hinter jedem QR-Code hat sich halt was anderes verborgen. Ein Video zum Beispiel, ein Quiz, und so weiter. Und dahinter waren dann auch unter anderem Lootboxen mit dabei, das heißt virtuelle Lootboxen, in denen du dann halt Chance auf Gewinne hattest, wie Stanley Cup, gab eben so einen krassen Hauptgewinn, muss ich sagen, war ich jetzt gar nicht drin. Also ein Hauptgewinn, der wurde dann aber immer am Ende des Tages, meine ich, ausgelost auf der Bühne. An dem hast du halt automatisch mit teilgenommen. Und dann gab es auch einen kleinen Abholstand, nenne ich es mal, wo du dann mit deinem Handy hingegangen bist und das Handy vorgezeigt hast. Und da hatten dann die anderen, die App haben wir auch gebaut, haben die Leute am Stand auch eine App gehabt und haben mit dem Smartphone dann diesen QR-Code bzw. diesen Barcode war das gescannt und dann die Preise rausgegeben. Und genau, das haben wir konzipiert innerhalb von, also umgesetzt in 2 Monaten und komplette Konzeptionierung 3 Monate.
Voll smarter Gedanke, weil du die Leute, glaube ich, dann die ganze Zeit an deinem Stand fesselst und auch mit Hauptgewinn wird dann am Ende des Abends, glaube ich, im Stand ausgelöst. Warum können das andere nicht machen? Also woran scheitert es, dass sozusagen ihr, weil ihr einfach zu viele Kapazitäten habt und denkt, okay, wir setzen uns da jetzt mal in einem Workshop in Flensburg mit TW zusammen, oder wie entsteht sowas? Oder weil ihr die Freiheiten habt, das quasi auch programmieren zu können?
Genau, also wie ist das entstanden? Da ist halt genau dieser Ansatz und deswegen gucken wir uns die Brands halt an. TVO verfolgt, glaube ich, ähnlich wie wir extremst den Gedanken, dass wenn du den Nutzer in den Vordergrund stellst, dass du dann auch gewinnst, also auch als Brand. Und das ist halt dieser Punkt. Wir haben uns die Gedanken gemacht, was sind die Ziele? Und das ist unsere Herangehensweise in diesem Workshop. Wir fragen, was sind die Kundenziele? So. Und hier haben wir uns ganz klar auf die FIBO konzentriert und überlegt, was sind die Ziele eines Kunden und was verbindet er mit der FIBO? Weil das ist für einige total das Highlight-Event. Also die trainieren das ganze Jahr, arbeiten an sich, an ihrem Körper und Sport gibt ihnen so viel. Und wenn die zur FIBO kommen, dann ist es das Highlight. Die wollen zum Beispiel ihre Influencer treffen. Die wollen mehr über TVO vielleicht herausfinden und so weiter. Und wir haben halt uns die Gedanken gemacht, wie kriegen wir diese Ziele mit den Zielen von TVO so vereint? Und Ziele könnten zum Beispiel eine App sein, dass du sagst, du willst Push-Opt-in haben, du willst Newsletter-Opt-in haben. Und da ist halt auch vielleicht so ein Punkt, ganz viele denken immer, wir arbeiten gegen WhatsApp oder gegen Newsletter. Ja, wenn du eine App hast, brauchst du höchstwahrscheinlich weniger WhatsApp, weil kostet 19 Cent die Nachricht. So, unsere Push-Nachrichten sind for free. So, ja. Das ist halt einer der Punkte. Ne? Und aber trotzdem funktioniert das gut. Das heißt, wenn da nicht mehr ein Push-Opt-in hat, kann es sinnvoll sein, eine WhatsApp rauszuschicken oder, also wir machen es primär über E-Mail, schicken wir eine E-Mail raus und sagen, hey, komm wieder. Das heißt, das könnten zum Beispiel Ziele sein, die einen TVO verfolgt oder ein komplett ausgefülltes Profil, so um mehr Nutzerdaten zu haben zum Beispiel oder ja, einfach ein App-Download. So.
Also es ist schon eigentlich zusammenfassend so ein bisschen zu sagen, euer größter Vorteil ist, dass sozusagen ihr nicht sozusagen einfach die App als Dienstleistung macht und dann ist sozusagen die Dienstleistung fertig, sondern ihr sozusagen auch konzeptionell euch immer sozusagen überlegt, hey, wie können wir sozusagen aus dem Kunden immer noch mehr rausholen? Man muss halt vor allem ja eben, und das ist ja so ein bisschen auch meine These, warum das bei sowas wie einem TVO halt nochmal deutlich mehr von Bedeutsamkeit ist, ist einfach, dass es halt einfach viel Einheitsbrei dabei. Also sozusagen, wenn man sich nur, sag ich jetzt einfach mal, nur die Shops von der Logik her guckt, also das ist sehr ähnlich zu einem OAs, also sozusagen, die liegen ja alle in einer sehr klaren, sag ich mal, gleichen Richtung, wo dann einfach sozusagen eine App, wenn man es dann so anguckt mit sowas wie der Treasure Hunt, halt einfach sozusagen die Community halt einfach nochmal ganz anders mit einnimmt und das ist dann wahrscheinlich sozusagen der größte Vorteil von euch als der Fan allgemein, oder?
Genau, also ich glaube, der Hauptpunkt ist, und das müssen ganz viele einfach verstehen, dieser Kampf der Brands findet jetzt nicht mehr statt nur über Produkte, sondern auch digital, weil der Nutzer ist digital unterwegs und man sieht es jetzt ja, also die Probleme, das ist glaube ich das Ding, was jeder verstehen muss, so dieses, wir haben jetzt schon die Probleme mit hohen CPCs und auch einfach so ein Temo, der 2 Milliarden da einfach in den Markt rein schießt, einfach wild auf alles. Und das merken auch alle und alle sind am Straumeln und sagen oh, irgendwie, das ist im Moment ganz andere Zeit und ja, gut. Was aber kommen wird, ist hinten raus. Ne? Also das heißt, wo landest du denn? Da erzähle ich euch auch nichts Neues. Ne? Landingpage, wenn die Landingpage Mist ist oder das, wo ich den Kunden lande, ja, kann die Ad noch so geil sein, der Kunde wird nicht kaufen, Punkt. Und wir haben unter anderem durch Deep Links die Möglichkeit, den Nutzer direkt in unseren Kanal zu ziehen. Und das ist halt das, alle, die bei uns Kunden sind oder beziehungsweise auch die sich eine App holen, obvious oder hoffe ich zumindest, haben es verstanden, dass Deep Links mächtig sind. Weil, wenn du die App auf dem Handy hast und wir eine Ad dir ausspielen bei Google Ads, bei TikTok, bei Instagram oder sonstiges, dann öffnet er direkt die App. Das heißt, du wirst aus deinem Doomscrolling rausgezogen, ohne dass du es merkst. Es geht so ratzfatz und bist in der App und fängst an, da zu scrollen. Und deswegen sind die Verweildauern, der Average Order Value und auch die Conversion Rates so extrem hoch in so einer App. Und nein, das sind nicht nur Bestandskunden. Also wir haben 70% Bestandskunden, 30% Neukunden, wenn man das richtig macht. Das ist zumindest der Durchschnitt bei Snox. Und da lässt sich einiges rausholen. Und das ist halt so ein Punkt, den ich glaube, erstmal Brands verstehen müssen. Und vor allen Dingen, das finde ich so lustig, weil Brands machen sich immer so, extremst viel Mühe mit individuell sein und das ist unser Design und das ist ne, unsere Sprache und ne, diese ganzen Guidelines werden aufgestellt und dann, wenn es um das Thema App geht, ja, lass mal einen Baukasten nehmen. So, das ist so, also so, als wenn du ne, so wirklich so ein Standard-T-Shirt so nimmst, irgendwie, wir haben das Beispiel gerade gehabt, so ein ne, Fruit of the Loom oder sonstiges und knallst da einfach halt so dein Logo drauf. Boah, ne.
Warum verkauft das nicht?
Ja, hammerkrank individuell, so wo ich mir denke, ja, hey, du machst dir so viel Mühe und dann ist aber auf einmal ist Typo egal und sonstiges. Und wenn man sich diese ganzen Apps mal von diesem Baukästensystem anschaut, die sehen halt alle gleich aus. Die sehen halt alle gleich aus und das sind tatsächlich irgendwo auch noch so gefühlt keine nativen Apps. Das heißt, sie sind nicht so performant. Und eine App fängt an, dann geil zu werden, wenn sie individuell ist, wenn sie deine Marke widerspiegelt, wenn sie 100% auf dich zugeschnitten ist und vor allem diese ganzen nativen Swipe-Gestiken, Zoom-Gestiken und so weiter. Also alles das, was du von deinem Handy kennst, wenn wir das alles mit inkludieren, zum Beispiel Vibration, wenn ich was in den Warenkorb lege und. Das klingt alles so super banal. Aber das ist, es funktioniert und es funktioniert so gut. Und ich glaube, das ist das Ding. Wir bauen halt einfach eine super krass grundsolide Basis, die schon extremst gut funktioniert. Warum können wir das? Weil wir halt extreme Insights haben. Ne? Also wir arbeiten mit den größten E-Com-Playern hier in Deutschland zusammen und haben da einfach extremst viel Einblicke, was funktioniert nicht. Auch durch unsere AB-Tests, die wir fahren. Das ist zum Beispiel auch vielleicht recht interessant, nachher nochmal anzuschneiden, weil App-AB-Testing ist halt komplett anders als Web. Und da haben wir halt extremst viele Insights, die wir halt schon einfließen lassen, wo wir halt evaluieren. Und wir haben eine große Bibliothek, die wir mit einbinden in jedes unserer Projekte, wovon jeder Kunde profitiert. Das heißt, wenn du jetzt als Neukunde zu uns kommst, profitierst du von all den Erfahrungswerten, die wir gemacht haben mit anderen Brands.
Gut. Lass uns mal, bevor wir in das Thema App-Development vielleicht oder wie man sozusagen da Schritt für Schritt vorgeht, noch weiter einsteigen, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich glaube mit Ralf Dümmel.
So ein guter Call.
Wirklich. Weil? Du hast es vorher schon ein bisschen gespoilert, deswegen ist unser Wow-Effekt schon ein bisschen weg, aber Moritz hat eben herzlich gedacht über den Call.
Ja genau, also ich habe überlegt, so wen ich da sage, so. Klar gibt es crazy Investoren oder Gründer irgendwie auch aus den USA. Aber ich glaube, die callt jeder. Ich habe tatsächlich damals immer, ich habe jemanden kennengelernt, der ihn wohl kennt. Mhm. Und da war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist mein größter Traum. das war wirklich, also klar, ne, mittlerweile ist man irgendwie so ein bisschen entspannter und so. Aber damals, als ich Defelden gegründet habe, habe ich immer gesagt, den möchte ich kennenlernen. Klar, ich habe jetzt ein extremst verzerrtes Bild wahrscheinlich von dieser Person durch halt Höhle der Löwen und das ist halt wahrscheinlich auch ganz viel Show. Aber ich meine zu sehen, wie die Person ist. Und ich habe das Gefühl, dass das die einzige, was heißt die einzige, das ist jetzt gemein, aber dass das die Person ist, die am emotionalsten entscheidet in dieser Show und auch wie er entscheidet. Also du siehst halt, wenn er einen Deal teilweise nicht bekommst, der ist wirklich traurig, weil ich glaube, der hat, also ich habe das Gefühl, dass wir sehr ähnlich sind, dass wir so eine intrinsische Motivation teilweise teilen und auch uns sehr schnell, was halt nicht unbedingt ein Vorteil ist, sehr schnell emotional abhängig machen von oder reindenken in Cases und da aufblühen. Und vielleicht ist das auch einer unserer Geheimnisse bei Defelden, dass wir halt uns sehr schnell wenn wir eine Brand annehmen, dann identifizieren wir uns mit der, verstehen diese Brand und fühlen uns auch als ein kleiner Teil davon. Klar ist uns bewusst, dass wir halt ein klitzekleiner Teil auf so einer riesen Erfolgsstory von einem KMBSTN, Koro, TV oder so sind. Aber es macht uns halt extrem stolz, ein Teil davon zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das ähnlich auch bei ihm ist, dass er gerne ein Teil von so einem Projekt ist und dass es eher so ein Ding ist, dass er fasziniert davon ist und sagt, wow, ich glaube, ich könnte hier einen richtig geilen Mehrwert bieten und das ist so mein Feeling und deswegen muss ich sagen.
Sehr lange ausgefüllt, aber ich glaube, man kann es nachvollziehen.
Ja, ja.
Ultra, ich finde das einen spannenden Call, weil ich finde, das ist noch so ein richtig ehrlicher Handelsunternehmer.
Weißt du, ja,
ich
so meine, kommt er halt rüber, so, ja, ja.
Alle irgendwie saß Deep Tech, AI und sowas und der sagt so, ja Mann, das Produkt gegen Marder bringe ich in jeden Baumarkt. Weißt du, ja, ich meine, ja. Das finde ich halt irgendwie einfach so ein, das erdet, finde ich, so ein bisschen in dieser, weiß ich jetzt nicht, also das muss ja schon irgendwie auf 200 Millionen Bewertung gehen und der sagt halt so, ja komm, dann machen wir das nächste Produkt auf 3,5 Millionen Handelsumsatz, ja. Weißt du, hat seinen Spaß dran.
Wir würden wahrscheinlich, also es wird mir wahrscheinlich unternehmerisch so in der Tech-Szene gar nichts bringen, weil er würde auch sagen, so, ja, Julian, was soll ich dir sagen? Aber das wäre gar nicht so der Intent, mit ihm zu sprechen, sondern ich glaube, ich würde ihm eher private Fragen stellen.
So einfach so ein bisschen Zeit verbringen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also ich finde, der wirkt einfach super sympathisch.
Ja.
Ja.
Sehr cool.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und darauf gehen, ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Kannst du mal in, keine Ahnung, wie vielen Schritten das nachher wird, aber sag mal so wenigen Schritten wie möglich vielleicht erklären, was passieren muss, wenn ihr sagt, ey, wir starten jetzt mit einer Brand, wie wird die App dann entwickelt? Weil das ist ja nicht so, dass ihr einfach sagt, wir schmeißen jetzt irgendeine App, die wir auf Shopify installieren, da drauf, machen da 3 Konfigurationen und dann ist quasi eine App im Apple App Store Download zur Verfügung. Wie funktioniert das Ganze?
Genau, also interessante Frage. Als allererstes fängt eigentlich alles mit so einem Erstgespräch an. Das heißt, ein Erstgespräch kann sein, dass es halt, man trifft sich irgendwo auf einer Messe zufällig irgendwie. Oder halt klassisch, jemand geht auf unsere Webseite, devhelden.com, drückt halt auf einen Knopf, also auf eine CTA, kostenloses Erstgespräch und bucht sich einen Call. Dann gucken wir uns als allererstes an, wer ist das, was hat er vor, passt das zu uns. So. Erst wenn das alles passt, geht es in die weiteren Gespräche. Ansonsten gibt es halt recht schnell entweder irgendwie eine Empfehlung in Richtung Baukasten oder sonstiges, dass wir sagen, hey, passt nicht zu uns, guckt dir das und das an. Oder wir sagen, es geht weiter. Je nachdem, wie groß das Projekt dann ist. Wenn wir von einem standardmäßigen Shop sprechen, das heißt, es ist ein Shopify Plus Store oder ein Shopify Store mit, keine Ahnung, einer Handvoll Apps, also so ein Standard Store halt einfach, Custom hier und da, ein paar Metafields oder sonstiges, dann können wir dir recht schnell ein Angebot machen und sagen, okay, für wahrscheinlich irgendwie um die 60.000 geht das los, beziehungsweise das ist so das, was ein Standard-Shop für Android und iOS kostet.
Ja.
So, ich erkläre auch gleich, was da alles mit drin ist, weil, ne, wenn man kein Feeling hat, einige, die sich auskennen, sagen so, hä, warum ist das so billig? Andere sagen jetzt so, hä, 60.000, voll viel. Ja, ich erkläre das gleich alle mal. Und sollte das aber nicht der Fall sein und jemand da sein, der sich mit dem Thema App schon näher informiert hat und auch damit auseinandergesetzt hat, der will meistens sowas drin haben wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt Torwart-Handschuhe haben. So. Der will vielleicht irgendwie eine Statistik haben, wie viele Bälle sind mir aus der Hand gerutscht, als Beispiel jetzt. Oder eine Aufprallgeschwindigkeit gemessen oder whatever. Also so Custom-Sachen haben. Oder es kann zum Beispiel bei einer Sport-App sein, dass du da halt dein Gewicht mit Tracks oder sonstiges. Also sprich, Dinge, die Mehrwert liefern, damit drin haben. Dann ist es halt keine Standard-App mehr. Wenn es in einem kleinen Rahmen ist, ne, dann alles in Ordnung. Aber wir haben teilweise Apps, die richtig groß sind, wo viel Custom-Stuff drin ist, wie ein Rezepteportal oder whatever, was dann wieder referenziert auf Produkte und so. Da empfehlen wir mal ein Konzept direkt zu machen. Das heißt, da stellen wir, bevor wir überhaupt ein Angebot abgeben können, alle unsere Angebote, by the way, sind Festpreisangebote. Das heißt, wir geben die Garantie. Also das heißt, du hast nicht auf einmal den Entwickler, der dann irgendwie nach 2 Monaten sagt, ja, Budget ist schon überzogen. Gibt es bei uns nicht. So, das ist halt unser Risiko. Und da ist halt auch so ein Punkt, wieder dieses Partnerschaftliche. So, jemand kommt auf uns zu, vertraut uns ein extremst großes Softwareprojekt an. So, wir sind die Profis. Das heißt, wir haben auch zu wissen, wie es zu funktionieren ist. So, und so verstehen wir uns. Und genau, dieses Konzept beinhaltet einen Workshop. Und nein, da bauen wir kein Lego und so weiter und rechnen das für 800 Euro ab, sondern es ist halt komplett nach an einer festen Struktur, die wir gebaut haben, verfolgen wir das. Da ist schon direkt ein Entwickler mit drin, ne? Projektmanagement, User Experience, also ein Designer und jemanden aus dem AB-Testing. Das heißt, wir haben super viele Insights. Da geht es circa 3 Stunden und genau, das machen wir. Eine Blueprint-Phase ist mit drin, wo wir uns den Shop anschauen, die technischen Begebenheiten, das alles abprüfen. So, das ist so eigentlich so noch viel mehr. Also da ist einiges drin. So, also das heißt,
Sales-Prozess verstanden.
Ja.
Oder Konzeptionsprozess, nennen wir es mal so. Ja.
Ja, genau. Aber da ist tatsächlich genau der Punkt so, was auch vielleicht interessant ist, dieses Konzept. Du bist nicht an uns gebunden, ne? Also du kriegst ein Angebot, du kriegst komplett eine fertige Präsentation, Wireframes, ein gesamtes Konzept für die App und wir sagen auch so, ja, hol dir jetzt gegen ein Angebot ein.
Ja.
Weil wir wissen, du wirst niemanden finden, der die Qualität liefert zu dem Preis. Niemals im Leben. Niemals. Mhm. Du findest vielleicht jemanden, der billiger ist. Aber sorry, dann kaufst du dir halt auch wahrscheinlich Schrott ein. So, du kannst das outsourcen nach, keine Ahnung, Pakistan, Indien oder Co. So, also jetzt kein böses Blut und so, aber ich glaube, der Standard, den wir an Code-Qualität liefern und auch vor allen Dingen die Expertise, die wir haben, die findest du einfach nicht, Punkt.
Ja.
So, und genau, das ist so dieser, also diese 2 Optionen gibt es. Das heißt, du kommst zu uns, Erstgespräch, dann geht's weiter, wenn es passt, also es muss erstmal passen, oder wir machen Konzept.
Die Frage ist halt so ein bisschen so, drehen wir die Frage nochmal um, was muss denn vielleicht auf Brandseite sozusagen passen, dass ihr das so gesehen annimmt. Das ist so ein bisschen vielleicht die andere Frage, um es vielleicht inhaltlicher, vielleicht ein bisschen besser zu beantworten, weil ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, die sind irgendwie wahrscheinlich bei 5 Millionen, einige bei 15, andere bei 50, andere gehen vielleicht auf die 100 zu. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Frage, okay, hey, das ist irgendwie so auch so ein bisschen so ein Buzzword geworden, so, ey, ich brauche eine App, ich brauche eine App. Was mache ich jetzt, wann geht's los? Wann, was muss denn eine Brand sozusagen haben, dass es sozusagen Sinn ergibt für die, weil ich glaube, vor allem heutzutage ist vieles so shiny object und wo pushe ich jetzt vielleicht so meine Kappas so ein bisschen rein und da kann man, glaube ich, von außen fast gar nicht einschätzen, ab wann sich so ein bisschen so ja einfach Sinn ergibt. Was sind so vielleicht so diese Hard KPIs, auf die man so ein bisschen gucken muss, um zu bewerten, ob es Sinn ergibt, weil ich kann mir jetzt nicht glauben, also wenn ich unter 5 Millionen mache, macht eine App für 60.000 Euro wahrscheinlich alleine kalkulatorisch keinen Sinn, aber das ist jetzt auch nicht eure Zielgruppe so, aber
ja. Ist halt extremst schwierig, da genau was zu sagen, weil jede Brand ist halt anders. Also wir haben halt immer so KPIs genannt oder beziehungsweise im Podcast mit Johannes bei Snox und so weiter haben wir immer 5 Mio circa gesagt. So, das muss man aber auch nochmal differenziert betrachten, weil wenn du ein Verbrauchsprodukt hast, kann es halt schon vorher Sinn machen. So alles, was halt stetig nachbestellt. Hier, wie heißen die Reduziere? Estrit, glaube ich, oder sowas. Mhm. So, da, das ist halt auch der nächste Punkt. So, baust du das halt mit als Produkt ein, deine App, so, dann kann es halt auch schon vorher Sinn machen. Wenn du jetzt sagst, okay, ist für mich einfach nur so, ne,
zusätzlicher Shop, Verkaufskanal.
Genau, ist einfach nur Verkaufskanal, dann würde ich eher sagen, okay, dann brauchst du halt auch schon einen gewissen Bestandskundenanteil. Kannst aber auch sagen, okay, ich habe jetzt einen VC oder sowas, der sagt, okay, hier ist Money und ich will halt auf lange Sicht meine Kosten senken, dann kann es halt auch schon vorher Sinn machen, weil du, wenn du halt, also E-Mail-Marketing hat jeder, so, Punkt. Wahrscheinlich hast du Klaviyo oder sowas. Wir sind Klaviyo Partneragentur. Wir können deine Push-Benachrichtigung alle über Klaviyo raussenden. Wenn du es nicht hast, wir haben Clever Push zum Beispiel. Super geile Jungs aus Hamburg. Grüße gehen raus. Können wir auch das darüber abbilden. Das heißt aber, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt kein Custom Stuff oder sonstiges, sondern das ist so der typische Case, der meistens bei uns angefragt wird, der sagt, okay, nee, Klaviyo reicht mir vollkommen aus. Dann sendest du in dem Paket, was du hast, for free Push-Benachrichtigung raus. Keiner weiteren Kosten, nichts. Das bedeutet, wir setzen dir eine App auf, die besser performen wird, ob wir es jetzt dein Webstore zu 100%. Also ich will jetzt keine Garantie aussprechen, aber wird garantiert so sein. Und dann sendest du ab da an deine Push-Benachrichtigung for free raus. Leitest jede deine App da rein und so weiter. Das heißt, du kannst ihn immer wieder targetieren. So, und wenn du das auf lange Sicht siehst, ist das halt wieder kostensenkend. Weil du halt einfach höheren Average Order Value, höhere Conversion Rate und hast.
Also ist deswegen 5 Millionen quasi die sinnvolle Grenze sozusagen oder ist halt, also von Case zu Case unterschiedlich und muss immer individuell werden.
Genau, also ich glaube, es ist einfach Menschenverstand. Jemand, der eine Brand gegründet hat, der darüber nachdenkt, eine App zu machen, der wird, ich glaube, genug Transferleistung besitzen, zu verstehen, kommt mal, also bin ich am richtigen Step. So, wenn du irgendwo in dieser Grenze um die 5 Mio bist, so, solltest du drüber nachdenken. Wenn du ein Verbrauchsprodukt hast, solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken. Mhm. So, wenn du viele auch Nachbestellungen hast von Usern, ne? Das heißt, das Produkt wird öfter gekauft, solltest du auch nachdenken. Weil ich finde es so lustig, und das habe ich selber gedacht, wer braucht eine Socken-App? Ob wir es eigentlich so, wenn man drüber nachdenkt, keiner. Hm. 250.000 Leute brauchen das. Das kann ich sagen.
Ja, ist halt so. Dann aber einfach nur zusätzlicher Verkaufskanal, oder? Ist ja genau. Kein extra ja. Weg da sozusagen mit aber, drin, wie du die noch benutzen kannst.
Genau, aber ja. 250.000 Leute haben sich diese App heruntergeladen.
Ja.
So, und das ist halt das Ding. Und da sind aktive User bei, die, also beziehungsweise wir haben aktive User, die diese App nutzen und immer wieder nachbestellen und dort drüber bestellen. Und das ist der Punkt. Und wir sprechen jetzt gerade da von Snox. Und ich kann euch weitere Zahlen geben, wo ihr sagt, what the fuck? So, das ist halt dieser Trugschluss, der, glaube ich, einfach mal weggehen muss. Das ist genauso wie damals Leute gesagt haben, ja, im Internet verkaufen. Dieses dumme Internet, ja. Na, das, ja, an diesem Punkt sind wir so. Und ich glaube, was jetzt, oder wir sind jetzt an so einem Punkt, du baust eine digitale Präsenz auf. Wenn du den Sprung verpasst, ciao, in 2 bis 3 Jahren. So, und eine App ist halt deine digitale Präsenz. Das heißt, das ist dein Homespot, das ist dein Store, wo du alles hast. Und das muss, glaube ich, verstanden werden.
Aber okay, habe ich verstanden, Checkmark. Aber dann Gegenfrage, wenn ich sozusagen überlege, okay, also sagen wir, kommen wir mal weg von vielleicht dieser 5-Millionen-Grenze, sondern gehen eher irgendwie in die 20 Millionen, sage ich mal, einfach rein. Das ist vielleicht ein realistischerer Case, wenn ich mir überlege, okay, ich habe jetzt 70.000 Euro, die ich irgendwo reinbuttern will, oder ich habe 70.000 Euro an Budget, dann ist so ein bisschen die Frage, wo haue ich es rein? Und ich könnte wahrscheinlich auch 2, 3 andere Sachen sozusagen wahrscheinlich auch finden, wo ich es reinbuttern könnte. Was sind denn sozusagen vielleicht dann einfach so, vielleicht auch KPI-wise, sozusagen so Hardfacts, die durch so eine App sozusagen ganz klar erreicht werden? Also man hat schon gemerkt, irgendwie deutlich höherer AOV beispielsweise sozusagen, der mit reinspielt. Aber grundsätzlich wäre so ein bisschen so die Frage so, ja, okay, dass die App eine Relevanz hat, ja, aber wie hoch ist die Relevanz sozusagen gemessen?
Ja, ich glaube, die relevantesten Parts sind einfach, Probleme zu verstehen und Probleme zu lösen. Und die Probleme, die der E-Commerce gerade irgendwie hat, ist Targetierung, so, CPCs und Effizienz. So, und Effizienz schaffst du halt nur dadurch, dass du richtig targetieren kannst und auch tracken kannst. Wenn du keine Daten hast, kannst du das nicht machen. Eine App liefert dir die Daten. So, wir haben keinerlei also Probleme jetzt zum Beispiel, wie wir es haben mit Cookies oder sonstiges. Eine App nutzt keine Cookies. Wir speichern alles nativ auf dem Gerät. Und da ist halt auch einer der Punkte mit dieser Präsenz. Du kannst das Ganze so haben, dass du eine Webseite weiter nutzt und da deine Ads drauf spielst und auch Leute hinbringst, aber ich glaube, verstanden werden muss einmal, es ist viel billiger, einen potenziellen Kunden zu einem Kunden und dann Bestandskunden zu machen, als immer wieder reinzuschießen. Und das müssen die Leute verstehen. Und wie machst du einen potenziellen Kunden zu einem Bestandskunden? Das ist das Ding. Zum Kunden machen, ja, okay. Ne, funktioniert.
Klappt schon irgendwie.
So, die Königsklasse ist, einen Bestandskunden draus zu machen. Und das funktioniert nur dann, wenn du diese ganzen Fuck-Ups killst. Fuck-Ups kann sein, ich komme auf die Webseite, habe mein Passwort vergessen, Klassiker. Oder Datenschutzerklärung, bla bla bla. Ne? Das muss jede 30 oder so Tage sind es, glaube ich, mittlerweile, die du da nur speichern darfst, musst du wieder diesen Cookie akzeptieren, bla bla bla. Das ist nur klein für uns. Ne? Wir reden uns das schön als Webagentur. Ja, ne, das müssen wir ja. Ne? Als User ist totaler Abfuck. Komm da drauf, dann kommt am besten noch irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Exit Intent, so hier Newsletter, 10%, bla. Du wärst ja nur noch dicht geknallt. Dann hast du auf der Webseite unten irgendwie diesen jetzt chatten-Button und dann gefällt Kai Pflaume und ja, Bro, ey, ich hab schon bei euch gekauft, also du musst mich nicht mehr überzeugen. So. Also ich will hier einfach nur einkaufen und ja, aber halt, wenn du die zum Newsletter haben, ich will den Newsletter, ich hab den ja auch schon und so. Versteht ihr, was ich meine? Ja. So, das ist so dieses, alle Agenturen optimieren darauf und ja, das spielt hier ins CM ein und ja, das ist hier für den Kundensupport und das für die Retour. Ja. Aber ey, die Person hat schon bei euch gekauft. Die interessiert es nicht mehr.
Ganz andere Use Case
auf einmal. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und das sind halt auch die Sachen, die wir sehen beim AB-Testing. Diese ganzen Geschichten mit zum Beispiel, hey, gefällt Kai Pflaume, gefällt XY. Diese Trust-Elemente brauchst du halt nicht mehr reinbringen, weil der Kunde ist ja bereits überzeugt. Das heißt, sowas ziehen wir zum Beispiel aus der App raus, beziehungsweise es ist ja schon eine Low-Key-Conversion stattgefunden, auch wenn es Neukunde ist.
Weil er die App gedownloadet hat, genau. Und das dann als Conversion gewählt hat.
Genau, okay. Das heißt, das kannst du so schon zum Teil sagen. Das heißt, du die Wahrscheinlichkeit auch, Nutzer von der Webseite, das ist ja das Schöne, direkt in die App zu holen. Also es gibt ja verschiedenste Kanäle, in so eine App reinzuleiten. da hat schon so eine kleine Conversion stattgefunden. Und das ist halt so ein, ich will nicht sagen, es ist ein Safe Space so, aber der Nutzer ist, interagiert ganz anders auf einmal mit deiner Brand. Und das ist halt so dieser Punkt, du hast auch Möglichkeiten, viel geileren Content reinzubringen, weil wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, übertrieben, ne, wir haben hier auch Kameras stehen, wenn du jetzt so ein 8K-Video, ist jetzt völlig übertrieben, das machst du auch nicht in der App, aber in der Theorie wäre es möglich, wenn du so ein 8K-Video hochladen willst über eine Stunde, können wir machen. So, dann muss es halt einmal runtergeladen werden aus dem App Store, dann bist du best case im WLAN. So, dann ist es aber auf deinem Gerät. Und da ist halt kein Verzug, ne? Das ist keine Latenz, das ist auf dem Gerät.
Ja.
Und so machen wir es teilweise mit so Über-uns-Zeiten oder sonstiges, dass wir halt schöne Bilder einbringen können und so weiter. Es lädt halt instant, keine Ladezeiten, du kannst theoretisch auch offline machen. Ist natürlich hinfällig, ne? Weil der Checkout, dafür musst du online sein. Aber all das ist möglich.
Crazy. Jetzt haben wir quasi den Aufbau sozusagen besprochen, wie es sozusagen dahin kommt, wann eine App sinnvoll ist, wie die App ja gebaut wird, worauf es ankommt. Was unser Steckenpferd ist, unser Steckenpferd, was wir halt tagtäglich machen, ja, Thema AB-Testing, Landingpages irgendwie zu bauen. Ihr geht das ja auch sozusagen an. Also ihr habt ja nicht nur einfach, dass ihr sagt, hier, Teveo, wir bauen euch jetzt die App sozusagen dahin und dann auf Nimmerwiedersehen, sondern ihr geht das auch mit AB-Tests an und probiert die zu optimieren. Du hast es eben schon im Nebensatz gesagt, warum ist das Thema so viel unterschiedlicher zum Web und worauf kommt es dann vielleicht in der App auch an? Ich glaube, das ist eine coole Überleitung aus den Punkten, die du gerade gesagt hast, mit, ja, du bedenkst halt zwischen Bestands- und Neukunden da vielleicht nochmal anders und hast andere Möglichkeiten.
Und vor allem, dass du ja eigentlich immer nur auf den Bestandskunden sozusagen optimierst. Also so gesehen, der Erstkauf findet ja eigentlich nie in der App statt und sozusagen auch alles, was du testest, ist so gesehen, okay, wie kann ich sozusagen den Bestandskunden sozusagen weiter auszubauen?
Ja, tatsächlich doch, 30% der Neukundenverkäufe, also der Erstverkäufe finden in der App statt. Das ist tatsächlich also 70-30, so circa der Average, die Average-Verteilung. Und da ist es tatsächlich so, wenn wir auf das Thema AB-Testing eingehen, was ich schon sagte, es findet schon low-key ja irgendwie eine gewisse Small-Conversion statt, dadurch, dass halt sich die App lädt. Ja? Also das heißt, wir können über diesen Deep-Link, können wir tracken, und können wir den Nutzer direkt in die App führen, aber wir können halt auch checken, okay, oh, da hat die App noch gar nicht drauf. Dann checken wir, was für ein Device-Type ist das so. Okay, ist Android oder ist iOS? Wenn es iOS ist, gehst du in den App Store, umgekehrt in den Play Store und landest dann direkt auf der App. Gleichzeitig können wir aber auch über Deep Links zum Beispiel machen, du spielst eine UGC-Campaign zum Beispiel aus, da ist, keine Ahnung, die Sneaker-Socke zu sehen. So, das heißt, jemand drückt drauf und dann leitet er in die App direkt auf die Sneaker-Socke. Das heißt, die PDP ist dann offen. Solche Geschichten können wir damit machen. Und da haben wir in den Tests, also generell, das ist super interessant und wird unter anderem auch von der einen oder anderen Brand mittlerweile auch im Web so gemacht. Wir unterscheiden bei den Tests zwischen Android und iOS. So. Und da sehen wir halt signifikante Unterschiede. Plus sehen wir, und da ist halt wieder dieses Problem mit responsive. Wir haben zum Beispiel den Horizontal Slider oben bei Snox ausgetauscht. Und dadurch haben wir prognostiziert, glaube ich, oder haben wir, also es war die Hypothese zumindest, ich meine 0,8 oder sowas oder 8,8% dachten wir mehr Umsatz. Sind aber letztlich 4, irgendwas geworden. Also mit dem einen Test circa 600 bis 700k. Ne, vorausschauend übers Jahr mehr, weil wir einfach gesagt haben, also wir passen uns halt viel mehr in Richtung mobilen Endgerät an und bauen das halt auch alles dort, ich sag mal, custom um. Das heißt, es gibt ja nochmal eigene Banner, wir nehmen Elemente teilweise raus, die halt gut performen auf der Webseite, die funktionieren fantastisch auf der Webseite, aber halt weniger in der App. Und das ist halt, glaube ich, einer der größten Punkte, der eigentlich dafür spricht, für das, was ich auch gerade sagte. Eine App wird von einem User ganz anders wahrgenommen als eine Webseite. Und ich glaube, wenn das von den Brands verstanden ist, dass wir nicht mehr diesen Kampf haben, ich sag mal Marktschreier-Mentalität, so kauf bei mir ein, sondern dieses, hey, ich habe hier einen geilen Store, ich lasse den Kunden reinkommen. Klar kommen vielleicht weniger Kunden, aber ein Kunde, der einmal reinkommt, eine geile Erfahrung macht, geil abgeholt ist, der nimmt Freunde mit.
Dem gebe ich auch so einen guten Service, dass er quasi Bock hat, sozusagen wiederzukommen.
Der kommt immer wieder, das wird auf einmal ein Bestandskunde. Jeder, glaube ich, kann das gerade relaten, hier in Köln, Hamburg, egal in welcher Stadt man gerade sitzt, und selbst wenn es ein fucking Dorf ist. Jeder hat so einen Spot, ein Café, ein Restaurant oder in einen Laden, wo er sagt, boah, da gehe ich richtig gerne rein. Reflektier mal. Einfach mal jetzt reflektieren, wenn man das hier hört. Warum gehe ich da gerne rein? So, es ist nicht, weil die Preise wahrscheinlich das Beste sind. Es ist nicht, weil, ich sag mal jetzt irgendwie, da jetzt ein super krasser Ziel ist. Vielleicht. TK Maxx oder sowas, okay. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Ort, wo du sagst, oh mein Gott, da fühle ich mich so krass wohl. So, und das ist halt der Punkt, der verstanden werden muss. Wenn du diesen Space schaffst, online mit einer App zu bauen, dass jemand zu dir kommt und gerne kommt, dann empfiehlt er auch weiter. Und da ist halt der nächste Punkt, wir arbeiten mit Referral-Links und so weiter. Das heißt, die werden früher oder später so oder so ihren Freunden. Whoop ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja. Wenn man verstanden hat, wie geil das System ist, empfehle ich das gerne einem Freund weiter. Und der geile Goodie, so macht Trade Republic das zum Beispiel auch, ist, dass ich dafür noch einen Monat for free kriege. Und mein Buddy auch. Win-win-Situation. Geil. So, und das, sowas bauen wir zum Beispiel mit den Apps ein. Loyalty-Programme und so weiter. Und das funktioniert fantastisch. Wenn man mal guckt bei Nico und Tim, die haben ja für Ola Kala, da haben wir rückwirkend allen Nutzern ihre Käufe gut geschrieben. Das heißt, wenn du vor 5 Jahren bei Ola Kala gekauft hast, hast du deine Punkte gut geschrieben bekommen. Mhm. Und das sind halt so Punkte, ne? Also, und das ist dann zum Beispiel App-only. Das sind so Geschichten, die wir konzeptionieren mit den Brands. Und wenn man das schafft, ja, ist es vielleicht schwieriger, jemanden in eine App reinzuholen, vielleicht als oder zu einem Bestandskunden zu machen, als einen Neukunden zu bekommen. Aber du hast ja trotzdem eine Webseite.
Ja.
Das heißt, diese Ads laufen weiter. So, und das kannst du ja auch AB testen. Das heißt, es laufen mehrere Kampagnen. Die eine Kampagne zielt auf App-Downloads aus und so weiter. Und die anderen, und wir versuchen dann einen Kunden über Newsletter, halt Automation oder sonstiges oder auch halt über die eine PDP selber. Das heißt, da ist einfach eine Sektion eingebaut. Hey, by the way, wir haben eine App. Da kriegst du halt zum Beispiel, da könnten Anreize sein, zum Beispiel das Loyalty-Programm oder Celi-Geschichten wie, hey, du bekommst 5% Rabatt dort. Leiten wir den Nutzer in die App. Und der Nutzer, der über diesen Kanal kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich ein nachhaltiger Nutzer, weil der sich ja selber entscheidet und auf die Vorteile der App versteht, in die App zu kommen. Und da ist der Punkt. Mhm. Dieser Punkt, Vorteile, Mehrwert. Mehrwert musst du bieten. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wenn du sagst, ich fühle mich wohl hier in diesem Store, jeder, der gerade an seinen Store oder an sein, ne, Restaurant gedacht hat, warum er sich wohlfühlt, versteht, da ist ein schöner Ausblick oder sonst. Es ist einfach, man fühlt sich wohl, weil ein Mehrwert da ist. Und das schaffen Baukästensysteme nicht. Punkt. Das heißt, ja, cool, du hast halt eine App. Nice story, bro. So, ja, ne, das ist so dieser Hype wieder mitnehmen. So dieses, oh, ich muss sparen. Ich nehme den Hype mit. Ja, dann nehme ihn einfach nicht mit. Mach ihn später, Punkt. Mach aber das Ding geil. Mach eine geile App, mach eine geile Erfahrung. Das ist so dieses, ich muss jetzt unbedingt mitgehen, weil sonst werde ich abgehangen. Ja, das Problem ist nur, wenn du einen Baukasten hast, du bist dran gebunden, du kriegst das Ding nicht individualisiert. Wenn du da zu einem App-Entwickler gehst, erstmal ist das Ding lizenziert. Das heißt, wenn du jetzt zu uns kommst, ja, wir können damit nichts anfangen. Und der Witz ist ja auch, wenn du nicht mehr zahlst, ja, dann ist die futsch, ne?
Ja,
die
App. Ist vorbei.
So, genau, und das ist halt, das sind so Punkte, die verstanden werden müssen. Und wenn die verstanden werden, checkst du, warum du zu uns kommst. Und das ist halt, to be honest, meistens sind es größere Brands, die halt einfach die Expertise bei sich sitzen haben, die das verstanden haben. Da sitzt halt, sorry, nicht so ein Dulli, der sagt, ja, lass mir erstmal eine Software-as-a-Service-Lösung machen und einen Baukasten und dann testen wir das mal. Ja. Sondern der versteht so, wenn wir das machen, schießen wir uns langfristig ins Bein und eine App testest du nicht, Punkt. Weil damit machst du mehr Schrott, als dass du gewinnst. Weil wenn das Ding nicht nice ist, wenn das keinen Mehrwert hat, sagt der User, dann sitzen wir hier, ja, du, die App hatte ich auch mal drauf. Ist irgendwie total dumm, also ich bestelle immer online. Das ist das, was
sollte halt nicht passieren.
Genau.
Ne? Ja. Ich glaube, man hört so aus der ganzen Stunde, die wir jetzt schon quatschen, auf jeden Fall raus, dass sie immer sehr starken Fokus aufs Produkt legt und halt sagt, okay, das ist uns wichtig, dass wir das geil machen und ist auch vielleicht erstmal egal, was es dann kostet. Hauptsache sozusagen, wir delivern da am Ende ein geiles Produkt sozusagen. Das würde ich jetzt zumindest so für mich mitnehmen. Wir haben ja noch eine zweite Frage und damit kommen wir dann, glaube ich, so ein bisschen zum Ende vom Podcast, die wir jedem Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ja, konzentriere dich auf den Kunden. Eigentlich genau also. Das, was
ja. Perfekt.
Das ist ja eigentlich genau dieses Ding. Ne? Also konzentriere dich auf den Endkunden.
Ja.
Und wenn wir das tun, wenn wir verstehen, was die Ziele des Kunden sind, dann bauen wir auch ein geiles Produkt. Und das gilt sowohl für die Kunden unserer Kunden, wie auch für unsere Kunden. Den Ansatz verfolgen wir. Und diesen Ansatz verfolgen wir für unsere Kunden, damit deren Kunden ein geiles Erlebnis haben. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, so, wenn man das verinnerlicht.
Geile Produkte zu schaffen.
Genau.
Ja.
So hör auf, einfach weil da ist einfach kein Mehrwert bei.
Ja.
Und das ist auf lange Sicht, das ist nicht geil. Punkt.
Ich fand's, Moritz hat das in der letzten Folge mit Max Modrich eigentlich ganz geil gesagt. Du kriegst es hin über gutes Marketing, gutes Produkt erstmal aus zu performen. Aber die Frage ist halt, wie langfristig ist das sozusagen?
Genau. Also du musst immer wieder Geld reinschießen und das wird auf lange Sicht, wenn man sich jetzt mal mittlerweile die Trends anguckt mit den CPCs und sonstigen, wird es halt
nicht besser.
Genau, und die Leute werden dahin gerafft, weil das halt nicht mehr funktioniert. Das ist halt so, wenn du einmal ein billiges Produkt gekauft hast, was irgendwie gut aussieht, man kennt das, glaube ich, selber, ne? Man hat sich irgendwie mal ein Hemd oder sowas gekauft, sieht toll aus, am ersten Tag, man fühlt sich wohl, dann geht das Ding einmal in die Wäsche, dann ist hinüber.
Ja.
Brauchst du nicht mal anziehen. So,
dann kaufst du auch nie wieder bei der Marke ein.
Danke. Ja. Genau das ist der Punkt und das muss verstanden werden. Du empfiehlst es keinem hier an diesem Tisch und du wirst auch obvious nicht nochmal kaufen oder du sagst, okay, der Preis ist halt, und dann geht das die Entscheidung über den Preis.
Ja.
Wenn das Ding ein Fünfer kostet, kaufe ich mir davon 10 Stück so.
Kein dann ist es halt eher wieder Fruit in the Loom, das ist eben das Produkt, weißt du, wie ich meine? Das ist aber aus der Zielgruppe heraus gedacht. So.
Genau.
Die Zielgruppe will ein kostengünstiges Produkt und nicht sozusagen 100 Euro für ein Shirt ausgeben.
Aber jetzt kommt auf einmal einer um die Ecke, der sagt, okay, ich nehme 15 Euro, das Hemd verwäscht sich nicht, hat genau den gleichen oder einen geilen Schnitt. So, der wird auf lange Sicht, da wirst du kaufen, weil du dann auch dir die Rechnung machst, so, du hast immer den Bestellprozess, musst dich immer einloggen, dann kommt der Kram, dann wird es irgendwie bei der Paketstation dann ist es wieder geiler, bei dem zu kaufen. So. Und wenn das verstanden ist, das...
Viel gewonnen.
Genau.
Finde ich vor allem auch so lustig, weil man sieht das immer so urfinal, das geht immer nur in eine Richtung, aber jeder Einzelne kann sozusagen über diesen Kunden nachdenken. Also wir können über unseren Kunden nachdenken, unser Kunde denkt wieder anders über seinen Kunden nach, sein Kunde denkt wieder über wen anders nach, also sozusagen das funktioniert und das vergessen, glaube ich, viele auf jeder einzelnen Ebene. Also sozusagen auf jeder einzelnen Ebene des Unternehmertums funktioniert das und das ist halt ultra, ultra wichtig, was viele vergessen.
Und viele machen es ja schon richtig, das muss man ja auch sagen. Jetzt, ich will jetzt hier nicht komplett die E-Commerce-Szene bashen. Das ist ja das Ding, ihr habt das gerade angesprochen, so. Verschiedenste Brands, auch so, wo ich das TVO-Beispiel gebracht habe, so ja, es gibt auch noch andere Brands, die irgendwie ein ähnliches Produkt machen und so weiter. Und die machen alle wahrscheinlich ein sehr gutes Produkt, so, aber der Unterschied entsteht da, in dieser ganzen Customer Journey, in dem ganzen Supporting und so weiter. Und das ist halt, glaube ich, auch mit Adidas so ein Ding. Die Adidas-App mit dem Loyalty-Programm, wo du halt, da kannst du Workouts tracken. Das heißt, die gehen komplett auf die Zielgruppe. Das heißt, wenn du ein Produkt hast, auch zum Beispiel Supplements, klar, kannst du einfach deinen Supplement-Store spiegeln und du hast eine App.
Ja.
Cool. Was aber, wenn du jetzt auf einmal
noch tiefer reingehst.
Genau, du hast eine Erinnerung. Hey, hast du dein Omega morgens genommen, abends? Hey, denk dran, Magnesium zu nehmen. Tracking, abhaken, gucken. Hey, wie ist dein Feeling? Am nächsten Morgen wirst du gefragt, hey, hast du gut geschlafen?
Dann noch mit Whoop connecten.
Das dann ist genau, das ist der nächste spiegeln. Step zum Beispiel, dass man mit Apple Health connected ist und so weiter. Und dann fängt's an. Dann bringst du Mehrwert rein. Und dann, sag ich ganz ehrlich, ist dem Kunden das scheißegal, was er für den Omega zahlt.
Ja.
Weil du hast diesen Mehrwert. Das ist dein Produkt auf einmal mit. Und wenn das verstanden wird, dass du deine Online-Präsenz so ausbauen kannst, dass du einen Mehrwert reinbringst, dass du den Kunden noch enger an dich bindest. Das ist genau wie AG1 und Co. Guck sie dir alle an. Die haben alle irgendwie ein digitales Produkt auf Astrid und so weiter. Da hängt immer was hinter und deswegen bleibst du da. Machst auch gerne ein Abo-Modell, weil du halt mehr hast als nur dieses haptische Produkt.
Fair Game. An der Stelle würde ich sagen, wir haben es geschafft. Schöne Folge. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Wir gehen jetzt etwas Leckeres essen.
Yes.
Geiles Thema. Macht auf jeden Fall immer wieder Bock. Und ich bin wirklich gespannt, wo es hingeht. Vielen, vielen Dank.
Welche Apps da in Zukunft noch von Defelden die deutschen Stores fluten werden.
Einiges ist noch auf dem Weg. Erzähl ich euch beim Essen.
Danke für deine Zeit.
Wiederhören.
Macht's gut.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppsGeld, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion mit Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appsgeld.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen.